Ich muss immer wieder betonen, Betroffenen geht es nicht in erster Linie um das Geld. Mir hat noch nie eine betroffene Person gesagt, ich will jetzt diese Genugtuung, ich will das Geld. Zuerst geht es wirklich um die Geschichte. Aber es ist wichtig, da muss ich von mir selber reden. Für mich war es so, dass ich einige Male sagte, mir spielt es keine Rolle, ob es 50 Rappen oder 20.000 sind. Mir ging es darum, dass die Kirche anerkennt, dass mir ein kirchlicher Mitarbeitender Leid angetan hat. Und deshalb ist es sehr wichtig. Das Leid, das können 20.000 Franken nicht wieder gut machen, aber es ist eine Anerkennung.
Das sagt Vreni Peter. Sie ist Präsidentin der Interessengemeinschaft für missbrauchsbetroffene Menschen im kirchlichen Umfeld. Im letzten September ist die Pilotstudie zum sexuellen Missbrauch in der römisch-katholischen Kirche in der Schweiz erschienen. Ein halbes Jahr später ziehen wir im Podcast laut und leis Zwischenbilanz. Was ist seither geschehen? Wie sieht die Zusammenarbeit mit den betroffenen Organisationen aus? Und wo kommt die römisch-katholische Kirche nicht vom Fleck? Wir treffen uns in St. Gallen bei der Selbsthilfe St. Gallen und Appenzell. Vreni Peter, herzlich willkommen zu unserem Gespräch und vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für mich und für meine Fragen.
Ich danke Ihnen für die Möglichkeit, hier sprechen zu können.
Seit einem halben Jahr sind Sie in der Schweiz die Stimme der Missbrauchsopfer. Das heißt, Sie sind jetzt eine öffentliche Person. Was bedeutet das für Sie persönlich?
Daran musste ich mich zuerst gewöhnen. Plötzlich von fremden Menschen angesprochen zu werden oder auf einem großen Bahnhof mir auf die Schulter klopfen zu lassen von Menschen, die sagen, das ist super, was Sie machen, machen Sie weiter. Daran muss man sich gewöhnen.
Sie wurden als Mädchen, als 10-jähriges Mädchen von einem Priester vergewaltigt und haben dann fast 50 Jahre lang mit niemandem darüber gesprochen. Heute beschäftigen Sie sich als Präsidentin der IG Miku täglich mit dem Thema Missbrauch. Wie schützen Sie sich davor, dass alte Wunden nicht immer wieder neu aufbrechen?
Ich glaube, das gelingt mir, indem ich meine Aufarbeitung Schritt um Schritt machte. Ich machte viele Therapien, verschiedene Therapien, die mir alle geholfen haben, muss ich im Nachhinein sagen. Ich glaube, es gab keine Abkürzung, so weit zu kommen, dass ich all diese Therapien machen musste, bis ich dann bei einer entscheidenden Therapie so weit war, dass ich sagen konnte, so, jetzt zeige ich diesen Priester an.
Und das triggert Sie jetzt nicht immer wieder aufs Neue, wenn Sie andere Geschichten hören?
Nein, es triggert mich nicht mehr in dem Maße, in dem es noch 2018 war, als ich erst mit der Geschichte rauskam und sie meldete. Aber es ist schon eigentlich die größte Herausforderung für mich im Ganzen, dass ich zu mir schaue. Das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst geht das nicht. Ich darf nicht zu tief in die Geschichten der Menschen geraten, die sich an mich wenden.
Mhm. Vor einem halben Jahr ist diese Pilotstudie, die hat die römisch-katholische Kirche selber in Auftrag gegeben und vor einem halben Jahr ist sie herausgekommen. Es war die Rede von 1002 Fällen, einer davon ist Ihr Fall. Das hat ja bei vielen Betroffenen auch vieles ausgelöst. Wissen Sie, wie viele Menschen seither den Mut gefasst haben, sich zu melden?
Ich kann reden von uns. Bei uns haben sich über 50 Betroffene gemeldet. Und jetzt sind ja wieder viele Medienberichte erschienen. Und es haben sich jeden Tag wieder jetzt neue Personen gemeldet, die jetzt den Mut fassen konnten oder die sich jetzt sagten, so, jetzt melde ich auch meine Geschichte, es ist wichtig für mich, es ist wichtig für die Studie. Ich weiß einfach, dass bei den Forschern, dass da auch über 150 Betroffene sich gemeldet haben.
Also neu?
Genau, seit der Pilotstudie. Und dass sich auch bei den Opferhilfestellen viele Menschen gemeldet haben, oder auch zum Beispiel bei der Guido Fluri Stiftung, also bei unabhängigen Anlaufstellen oder Meldestellen.
Und auch bei den Bistümern.
Genau.
Basel hat kürzlich Zahlen veröffentlicht. Ja. Genau. Aber die Gesamtzahl, die wissen Sie noch nicht?
Nein, die Gesamtzahl weiß ich nicht. Mhm.
Sie selber haben ja auch schon viele Interviews gegeben, gerade als die Pilotstudie rausgekommen ist. Und da haben Sie vor allem eines immer wieder betont, wie wichtig es sei, darüber zu sprechen. Können Sie das noch einmal kurz zusammenfassen, weshalb es so wichtig ist, über das Unrecht zu sprechen, das einem angetan wurde?
Man muss sich vorstellen, das hatte man Jahrzehnte in einem drin. Und das hat viele wirklich körperlich und seelisch kaputt gemacht. Und wir alle, die wir jetzt sprechen, es tut gut. Sprechen. Es tut aber auch sehr gut, wenn einem zugehört wird. Das ist das Wichtigste. Und jetzt wird zugehört. Jetzt muss sogar zugehört werden. Und dann ist es wichtig, dass diese Betroffenen, wenn sie jetzt den Mut fassen oder einfach jetzt so weit sind, wenn sie andere Betroffene sehen, dass sie auch sagen, hey, ich habe nichts zu befürchten. Jetzt kann ich endlich reden, die Geschichte loswerden und sie wie auch in andere Hände geben und Gerechtigkeit erhalten, damit diesen Fällen nachgegangen wird, damit die noch lebenden Täter zur Rechenschaft gezogen werden und vor allem, damit einem geglaubt wird. Und das ist dann wichtig, dass man redet. Weil sonst, wenn es nicht darüber gesprochen wird, dann trägt man es weiter vielleicht bis am Lebensende in sich drin. Und wenn Betroffene sich bei uns melden, dann spüre ich oder sie sagen es auch, das hat so gut getan, zu sprechen, es endlich jemandem zu sagen. Mhm.
Vor einem halben Jahr haben die Schweizer Bischöfe dann auch konkrete Sofortmaßnahmen angekündigt. Ich zähle sie kurz auf. Also der Forschungsauftrag der Universität Zürich, der wird um 3 Jahre verlängert. Aktenvernichtungen im Zusammenhang mit Missbrauch sind per Sofort verboten. Beim Personalwesen, das soll professionalisiert werden und es soll psychologische Tests geben für Anwärter fürs Priesterseminar. Und eigentlich aus Ihrer Sicht das wichtigste Anliegen, eine nationale unabhängige Meldestelle, die wurde versprochen. Es hieß auch, das solle dann innerhalb eines halben Jahres kommen. Und vor allem wurde auch gesagt, und das ist etwas ganz Neues, die betroffenen Organisationen, die sollen mit einbezogen werden. Vreni Peter, Sie sind an der Front, Sie sind voll dabei. Wie haben Sie diese Zusammenarbeit bis jetzt erlebt?
Wir mussten einmal mehr unser Recht einfordern, weil am 12. September, als die Pilotstudie vorgestellt wurde, dann wurde mir versprochen, also Bischof Bomme hat mir versprochen, wir bleiben in Kontakt, wir sprechen miteinander, wir sitzen zusammen. Und bis im Herbst, also im Spätherbst, Ende November hatte ich noch nichts gehört. Ich habe gewartet, ich wollte sie auch arbeiten lassen. Und dann kam der Punkt, dass ich mir sagte, so, jetzt kommen halt wir wieder. Jetzt fragen wir, wie steht es, wann werden wir einbezogen? Und da muss ich sagen, hat relativ schnell ein Gespräch stattgefunden, genau über diese Anlaufstelle, die wir fordern. Mit Bischof Bomme und mit Stefan Lobbacher. Und das war dann ein gutes Gespräch, das wirklich uns halt wieder versprochen wurde. Im Mitte Jahr 2024 ist diese Anlaufstelle, sollte sie da sein. Mhm. Genau. Und jetzt eben, sie haben sich, ich sage mal, verrechnet, wie lange das eben dauert, dass so eine Anlaufstelle aufgebaut ist, weil das ist eine komplexe Sache. Das sehen wir auch ein. Aber unsere Meinung ist, das Rad muss nicht neu erfunden werden. Und hier kommt gerade, oder möchte ich das ansprechen, dass die Opferhilfestellen allenfalls diese Anlaufstellen übernehmen könnte, also diese Aufgabe, aber das ist auch noch offen.
Genau, das ist ja eine Idee, die im Raum steht, ob man allenfalls diese Strukturen des Opferhilfegesetzes nutzen will. Die gibt es ja in jedem Kanton. Wissen Sie denn von der Schweizer Bischofskonferenz, was dagegen spricht aus Ihrer Sicht?
Ich würde sagen, es ist ein Politikum. Also dagegen, glaube ich, spricht nichts. Es sind Verhandlungen, die getätigt werden müssen. Wollen die Opferhilfestellen das überhaupt? Beziehungsweise die sind ja staatlich geregelt. Wollen sie sich diese Aufgabe der Kirche stellen im Leistungsauftrag? Weil gerade so kirchliche Fragen und so weiter, die sind bei den Opferhilfestellen jetzt natürlich nicht angesiedelt.
Genau. Auf kat.ch gab es kürzlich einen ausführlichen Artikel auch zu diesem Thema und da wurde dann die kantonale Opferhilfestelle Zürich befragt, was sie meint, und da war die Leiterin, wurde zitiert, und auch die Regierungsrätin Jacqueline Fehr, und die beiden Frauen meinten unabhängig, ja, das wäre eine gute Idee, wenn das spezifische Fachwissen bezüglich Kirche, wenn das die Kirche liefert. Und sie sagten, dann könnte man eben diese Strukturen nutzen und diese Anlaufstelle könnte per Ende 2024 stehen. Also das haben Sie für realistisch angeschaut. Es gibt ja Fachgremien in jedem Bistum. Könnte man dieses spezifische Fachwissen dort anzapfen?
Das könnte ich mir gut vorstellen, weil die sind ausgebildet, die haben ein Hintergrundwissen. Sie haben ja bis jetzt schon Opfer, Betroffene betreut, sie haben sie begleitet und sie haben diese Kompetenzen. Und auch wenn Sie sagen, die Opferhilfe stellen, also wir wären sehr dafür. Wir finden das eine ganz gute Lösung, weil die Opferhilfestellen, die sind jetzt schon professionell, habe sehr gute Rückmeldungen erhalten von Betroffenen, die sich dort gemeldet haben. Und da ist auch die Infrastruktur schon hier. Wir haben uns etwas verrannt, vielleicht in das Projekt eine unabhängige Anlaufstelle. Wir müssen davon wegkommen. Wir von der IG sind da schon weggekommen. Das ist nicht ein Gebäude, das irgendwo steht, sondern es muss überall diese Anlaufstellen geben. Und Opferhilfestellen wären genau diese gute Lösung für uns.
Also ich habe noch gelesen, dass die Schweizer Bischofskonferenz und auch die römisch-katholische Zentralkonferenz der Schweiz, also diese beiden Gremien, sagen, das werde schwierig bis Ende Jahr. Und sie nennen Gründe wie komplexe Datenschutzfragen, kantonale Unterschiede, dünne Personaldecke. Vreni Petra, Sie sind in der Sache drin. Was glauben Sie, wann wird diese Anlaufstelle da sein?
Puh. Glauben ist gut. Ich hoffe, ich bin zuversichtlich, weil ein bisschen Hoffnung und Zuversicht muss man haben. Ich hoffe, ich sage es mal so, dass sie sicher bis Ende 2024 steht. Weil ich habe wirklich gemerkt, sie haben gesagt, ich bin da drin, ich bekomme einiges mit und ich glaube, dass gearbeitet wird daran. Ich glaube auch, dass die Arbeitsgruppe rund um Stefan Loppacher, dass die wirklich fest dran sind. Und auch wir wollen keinen Flickenteppich oder so Pflästerli-Politik, überhaupt nicht. Wir wollen auch eine gute Sache. Und von daher bin ich eben froh, wenn sie Ende 2024 steht. Und wir, auch die SAPEC, dass wir da irgendwie versuchen, das Ganze zu überbrücken, aber auch wir brauchen Unterstützung und da sind wir dran. Wie können wir eben diese Zeit überbrücken, bis eben diese Anlaufstelle steht oder diese Anlaufstellen.
SAPEC ist ja das Pendant zu Ihrer Interessengemeinschaft in der Westschweiz. Ja, es ist schon verrückt. Jetzt ist diese Pilotstudie draußen. Die Menschen melden sich. Wenn es Zwischenberichte gibt, gibt es wieder Menschen, die sich melden mit ihrem Leid. Und die Anlaufstelle steht noch nicht. Also es wäre eigentlich perfekt gewesen, wenn die schon da gewesen wäre bei der Publikation der Pilotstudie.
Am 12. September 2023 hätte diese Anlaufstelle stehen müssen. Und das haben wir betroffenen Organisationen, schon seit langem gesagt. Wir wussten, dass sich noch viele Menschen melden werden, wenn so eine Studie draußen ist. Ich weiß nicht, was die anderen wussten oder dachten, also die kirchlichen Mitarbeiter oder Verantwortlichen. Sie waren dann, oder alle waren überfordert, muss ich sagen. Man war überfordert mit diesen vielen Betroffenen, die sich gemeldet haben, weil das sind nicht nur einfach kurze Telefone, ich habe einen Missbrauch erlebt, sondern das sind Begleitungen. Diese Menschen, die dürfen nachher nicht einfach, Telefon ist aufgehängt und wieder alleine gelassen werden. Die brauchen Begleitung, Unterstützung nach ihren Bedürfnissen. Und am 12. September hat das die Kirche nicht gewährleistet.
Neben dieser Anlaufstelle gibt es noch ein anderes wichtiges Anliegen, das die betroffenen Organisationen immer wieder vorbringen, nämlich die finanzielle Entschädigung. Und vor 8 Jahren hat die römisch-katholische Kirche in der Schweiz einen Genugtuungsfonds für verjährte Fälle eingereicht. Also den gibt es schon. Wie zufrieden sind Sie mit diesem Fonds?
Es ist gut, dass es ihn gibt. Aber ich muss immer wieder betonen, Betroffenen geht es nicht in erster Linie um das Geld. Mir hat noch nie eine betroffene Person gesagt, ich will jetzt diese Genugtuung, ich will das Geld. Zuerst geht es wirklich um die Geschichte. Aber es ist wichtig, da muss ich von mir selber reden. Für mich war es so, dass ich einige Male sagte, mir spielt es keine Rolle, ob es 50 Rappen oder 20.000 sind, das ist die höchste Summe.
Das wäre das Maximum in der Schweiz.
Genau. Mir ging es darum, dass die Kirche anerkennt, dass mir ein kirchlicher Mitarbeitender Leid angetan hat. Und die Kirche zahlt keinen Rappen, wenn sie nicht muss, stelle ich mal so in den Raum. Und deshalb ist es sehr wichtig. Das Leid, das können 20.000 Franken nicht wieder gut machen, aber es ist eine Anerkennung. Und ich muss noch hinzufügen, ich habe das Geld, das mir zugesprochen wurde, konnte ich nicht annehmen. 2 Monate lang war es ein Prozess, weil das für mich schmutziges, dreckiges Geld war. Und erst nach 2 Monaten konnte ich sagen, jetzt könnt ihr mir es überweisen. Und als ich den Bescheid erhielt, vorgängig, dass mir eben die Maximalsumme zugesprochen wurde, da hatte ich keine Freude. Ich habe geweint. Also sicher nicht aus Freude, aber ich habe geweint. Ich wusste nicht, weshalb das war. Eben, weil da kam das Leid wieder hoch. Da kamen die Schmerzen wieder hoch. Aber es ist wichtig, dass es diese Genugtuung ist. Sowieso das falsche Wort.
Sie heißt einfach so, diese Genugtuungsfonds.
Genau.
Deshalb habe ich ihn so genannt.
Er heißt auch so, natürlich. Genau. Aber er gefällt weder uns noch den Kirchenverantwortlichen. Weil auch ihnen klar ist, das kann man nicht wieder gut machen.
Mhm. Klar. Was man vielleicht noch auch positiv erwähnen muss, die Kirche hat, wie ich gelesen habe, nur 3 Anträge, denen nicht stattgegeben und sonst wirklich dann auch bezahlt.
Genau, genau.
Das ist ja eigentlich ein positives Signal.
Unbedingt, das ist so, ja. Eben, und ich sage, das ist eine Anerkennung des Leides und die ist sehr, sehr wichtig, dass die richtig von oben kommt, oder?
Ja.
Und das ist eine Form davon.
Kommen wir kurz zurück zu den anderen Versprechungen oder Maßnahmen, die die Schweizer Bischöfe in Aussicht gestellt haben. Würde mich wundern nehmen, was Sie davon halten. Also der Forschungsauftrag, der läuft, das ist erfüllt. Was denken Sie, wie ist das mit dem Aktenvernichten? Ich meine, das klingt super, es werden keine Akten mehr vernichtet, aber wer kontrolliert das?
Sie stellen die Frage richtig. Eben, es tönt super, nicht mehr Akten vernichten, aber wer kontrolliert das? Das muss eben auch geregelt werden mit zusätzlichen Kontrollmechanismen.
Und also haben Sie da schon was gehört, was da passiert?
Nein, da habe ich noch nichts gehört. Also ich habe einfach im Gespräch mit Bistumsverantwortlichen, zum Beispiel vom Bistum St. Gallen, da waren wir in einem guten Austausch und dass auch da gesehen wird, die Notwendigkeit, dass noch zusätzliche Kontrollmechanismen im ganzen Verfahren also eingerichtet werden müssen. Also dass es nicht nur zum Beispiel beim Bischof nur er weiß von einem Fall und handelt oder handelt nicht, sondern dass es auch von unten nach oben kontrolliert wird.
Und das andere noch, diese psychologischen Tests, diese standardisierten, haben Sie die schon mal gesehen oder wissen Sie, wie das weitergeht, wie man das Personal quasi prüfen will, psychologisch durchleuchten, ob sie sich wirklich eignen für diese Aufgaben?
Da weiß ich nichts, aber ich stelle mir das auch sehr schwer vor. Wie soll das noch mehr geprüft werden? Weil man sieht nicht in die Menschen hinein. Und jene, die den Club gesehen haben, kurz
auf SRF,
genau, kurz nach der Pilotstudienpräsentation, da war auch ein Psychiater dabei, ein renommierter. Und der sagte auch so im übertragenen Sinne, er wäre froh, er hätte so ein Kontrollmechanismus. Oder er könnte die Leute durchschauen oder anschauen, durchleuchten. Mhm. Also das ist ganz, ganz schwierig. Da bin ich auch sehr gespannt, wie das gelöst wird.
Also die groben Schnitzer wird man schon finden, aber so im Feinstofflichen wird das wahrscheinlich eine große Herausforderung sein und eine hundertprozentige Sicherheit wird es nie geben.
Das wird es
nie geben. In keinem Beruf natürlich.
Und ich bin auch nicht blauäugig. Es wird bei den besten Kontrollmechanismen und bei der besten Prävention und so weiter, wird es wieder Missbrauch geben. Und auch wir müssen auch vom spirituellen Missbrauch auch viel öfters reden. Also jetzt kommt das auch von den kirchlichen Stellen, dass dieser spirituelle Missbrauch, weil er eben der Nährboden für sexuellen Missbrauch ist, dass dieser ganz gut jetzt angeschaut wird.
Also dass man den Menschen Angst macht. Ihnen selber hat ja dieser Missetäter gesagt, so habe ich es gelesen, sie kämen in die Hölle, wenn sie davon sprechen.
Ja, genau, das ist so. Und das weiß ich erst seit...
Das ist auch spiritueller Missbrauch, genau. Natürlich, neben dem sexuellen, nicht?
Das weiß ich erst seit etwa 2 Jahren, während der Aufarbeitung, dass das ja auch spiritueller Missbrauch war. So Angst machen, der Teufel holt dich, wenn du etwas sagst.
Du kommst ins Fegefeuer, Hölle. Genau. Also man macht sich die Menschen, die Gläubigen, eigentlich gefügig.
Absolut. Und da höre ich immer wieder von Betroffenen, und von Betroffenen, die, Anführungsschlusszeichen, nur spirituellen Missbrauch erlebt haben. Mhm. Aber wie da die Menschen kaputt gehen, die leiden genauso, das ist ganz, ganz verrückt.
Ein Wort, das immer gefallen ist vor einem halben Jahr, als eben diese Pilotstudie herausgekommen ist, jetzt ist Zeit für einen Kulturwandel. Vreni Peter, was spüren Sie von dem?
Ich spüre, dass wirklich jetzt über Missbrauch gesprochen wird, weil man muss. Also ich rede jetzt von der Kirche. Aber es muss noch viel, viel mehr geschehen in diesem Kulturwandel. Man muss noch viel mehr miteinander reden, miteinander auch auf den Weg gehen, sich gegenseitig nicht als Feinde anschauen, sondern dass wir gemeinsam eine Kirche ohne Missbrauch wollen. Und ich glaube, nur wenn wir auf den gemeinsamen Weg gehen, wir können trotzdem unsere Forderungen stellen und die Bischöfe können sagen, dass das funktioniert nicht, da haben wir kein Geld und so weiter, aber wir müssen trotzdem auf das gleiche Ziel hinsteuern. Mhm. Und da ist schon noch einiges im Tun. Also mich freut es, ich nehme das auch in den Kulturwandel hinein, dass wir, aber auch auf unsere Bitte, sage ich mal, dass wir im Juni mit der Bischofskonferenz zusammenkommen können. Und das ist ein Kulturwandel. Aber das ist auch nötig, dass das geschieht.
Ja, darüber habe ich auch gelesen, dass Ihre IG, Ihre Interessengemeinschaft, eben gerne vor der versammelten Bischofskonferenz auftreten möchte, gehört werden möchte. Und da waren zuerst die Signale schweigend, sagen wir mal so, also nicht gerade so positiv. Aber jetzt haben Sie offenbar ein Signal, dass es zu einem solchen Gespräch kommen wird. Also auch das wäre in dem Sinne ein Fortschritt, ein Kulturwandel.
Absolut, und vor allem die Geschwindigkeit, die jetzt plötzlich möglich war. An einem Samstag haben wir das gefordert. Und
im März, oder?
Genau, ja. Genau, also im März haben wir das gefordert und 3 Tage später habe ich schon ein Mail bekommen, dass die Bischofskonferenz sich im Juni an der ordentlichen Versammlung mit uns treffen wird. Also mit uns, auch mit der SAPEG, also der Westschweizer Betroffenenorganisation. Und das ist ein Kulturwandel, weil das hat ja noch nie stattgefunden.
Und Sie sind Mitglied der römisch-katholischen Kirche, Sie sind eine gläubige Katholikin. Und Sie wollen zwar ein Stachel sein in der katholischen Kirche, gleichzeitig kämpfen Sie aber nicht gegen die Kirche, sondern wie Sie es gerade vorhin gesagt haben, Sie sind eine Kämpferin für eine Kirche ohne Missbrauch. Glauben Sie, diese Botschaft oder Ihr innerer Antrieb, der ist auch angekommen bei den Bischöfen? Verstehen die das auch so?
Ich denke schon, ja. Die ist jetzt angekommen. Deshalb auch diese Geschwindigkeit, dass wir jetzt wirklich zur Bischofskonferenz gehen können. Ich möchte aber noch hinzufügen, dass natürlich jeder Betroffene seinen eigenen Weg geht. Und wenn ich sage, ich bin noch in der Kirche, ich bin gläubig, dann würde ich sagen, das ist meine private, das bin ich als Privatperson. Ich bin aber auch Präsidentin der Interessengemeinschaft von Betroffenen und da muss natürlich jeder für sich entscheiden. Weil das ist auch wichtig. Also da bin ich nicht unbedingt der Sprachrohr. Das ist mein Weg. Und jeder muss seinen eigenen Weg gehen. Mhm.
Ihr Wirken, Ihr Arbeiten für die IG Miku, die wurde auch in Appenzell gewürdigt. Sie sind Appenzellerin des Jahres 2023. Und kurz danach haben Sie noch den Prix Zora bekommen. Das ist der Preis der Frauenzentrale Appenzellerland. Was bedeuten Ihnen diese Auszeichnungen?
Ich habe natürlich Freude. Es freut mich, und zwar freut es mich für das Thema, dass so das Thema immer wieder diskutiert wird, darüber gesprochen wird. Es freut mich aber auch persönlich natürlich sehr, muss ich eingestehen. Ich musste mich aber auch daran gewöhnen, ja, dass das auch so eine Begleiterscheinung ist, dass es gut geheißen wird, dass die Leute sagen, du machst gute Arbeit, das ist wichtig. Und das ist natürlich dann auch die Motivation, die man oder die ich bekomme und auch wieder Energie gibt.
Vreni Petra, vielen herzlichen Dank für Ihre Ausführungen.
Ich danke Ihnen vielmals.
Das war die 21. Folge des Podcasts Laut und Leis. Zu Gast war Vreni Petra. Sie ist Präsidentin der Interessengemeinschaft für missbrauchsbetroffene Menschen im kirchlichen Umfeld und setzt sich dafür ein, dass die römisch-katholische Kirche in der Schweiz umsetzt, was sie vor einem halben Jahr angekündigt hat. Wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns Feedback geben wollt, bitte per Mail an podcast@kat.ch oder per WhatsApp auf die Nummer 078 251 67 83. Und damit ihr immer auf dem Laufenden seid, abonniert gerne den Podcast. In der nächsten Folge von Laut und Leis spreche ich mit Irene Gassmann, der Priorin des Klosters Pfarr. Sie leitet das Benediktinerinnenkloster seit 20 Jahren. Zeit für eine Bilanz und den Blick in die Zukunft. Bis in 2 Wochen und bleibt laut und manchmal auch leise.